Martin Neuruka, Sie sind Spieldesigner und haben uns eben so ein bisschen was zu archetypischen Räumen im Computerspiel erzählt. Was sind denn archetypische Räume im Computerspiel und was für eine Rolle spielen sie innerhalb der Spielwelt? Oder wie etablieren sie die Spielwelt?
Also archetypische Räume sind im Prinzip für Räume das Gleiche, was archetypische Charaktere für Charaktere sind. Das sind kulturell geprägte Typen von Räumen, die man wiedererkennt. Wenn ich sage, das Gefängnis oder die Wildnis oder der Tempel, dann sind das Bilder, die da sofort entstehen, kulturelle Assoziationen, Erwartungen, Ideen, die man natürlich, wann immer dieser Raum auftaucht, eine Rolle spielen und die im Medium Videospiel, das natürlich sehr, sehr räumlich ist, üblicherweise bewegt man irgendwas durch irgendeinen Raum, natürlich auch eine Rolle spielen können. Und das ist für mich sehr interessant und da habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und angefangen, ein bisschen zu recherchieren.
Ja. Nennen Sie doch einfach mal, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, das Gefängnis, die Wildnis, archetypische Räume und was für Konnotationen die im Spiel eben mit sich bringen.
Also die Räume haben Konnotationen oder Bedeutungen auf mehreren Ebenen. Es gibt eben, für mich ist es so, dass es jeder Archetyp hat ein Kernthema, das ihn ausmacht und das ihn von anderen Archetypen unterscheidet. Wenn wir das den Irrgarten nehmen, ne? Dessen Thema ist es Verwirrung und Unsicherheit der Position. Ja, das ist eine Herausforderung, es ist darum, erfolgreich den Raum zu navigieren und von einem Punkt zum anderen zu kommen, überhaupt hinzukommen, den Ausweg zu finden oder den Eingang, wie dem auch sein mag. Das sind die Kerndinge, die den Archetypen bestimmen und dadurch erwächst dann verschiedene Ausprägungen. Ne? Der wird auf irgendeine Art dargestellt, bei einem Labyrinth oder einem Irrgarten. Ist ja eigentlich nicht das Gleiche, bei einem Irrgarten. Ist es natürlich fehlende Übersicht. Wenn ich eine Übersicht über den Irrgarten habe, dann geht diese Funktion des Irrgartens kaputt. Die Repräsentation des Irrgartens bleibt, aber die Funktion ist nicht mehr da. Also die Abbildung, die räumliche Gestaltung, die Bedeutung des Raumes innerhalb einer fiktiven Welt. Also mir geht es um fiktive Räume, die in einer fiktiven Storyworld stattfinden. Die Bedeutung dieses Raumes innerhalb der Welt, oder dieses Ortes innerhalb der Welt. Was für Story oder Geschichten da gut hinpassen, was für Bestandteile von Geschichten dort das Thema unterstützen oder vom Thema unterstützt werden. Und dann, wo wir zum Thema Spiele kommen, welche Spielemechaniken, Spielregeln funktionieren dafür gut und harmonieren mit dem archetypischen Raum.
Welche Handlungsoptionen werden durch den Ort schon implizit konnotativ mit aufgerufen?
Da kann man wahrscheinlich nicht unbedingt eine Blanko-Aussage machen. Das hängt sehr vom Spiel ab. Üblicherweise spielt der Raum dann eine besonders große Rolle, wenn ich eine Spielfigur habe, die ich bewegen kann. Je weiter ich aus dem Geschehen entfernt bin, also wenn ich nur noch über dem Geschehen bin, dann tritt der in Bedeutung zurück. Es gibt eine Menge Spiele, wo ich einen Cursor steuere, also mit der Maus steuere und mehrere Figuren in einer Welt bewege, selber aber nicht Teil der Welt bin. Ich verkörper nur diesen Mauszeiger. Und da nimmt der Raum sich natürlich zurück, weil die räumliche Gestaltung des Raumes mich nur noch indirekt beeinflusst. Aber ansonsten hängt es natürlich ganz stark von den Möglichkeiten des Spiels ab. Da lässt sich das nicht über den Raum festlegen. Ein Irrgarten in einem Abenteuerspiel, wo man langsam voranschreitet und Puzzle lösen muss, wird sich anders anfühlen als ein Irrgarten in einem Actionspiel, wo man irgendwie rennen und ausweichen und schießen muss.
Wenn wir das Thema Raum im Computerspiel ein bisschen weiterfassen, dann ist es ja tatsächlich so, dass das Computerspiel im Unterschied zu anderen Medien tatsächlich beliebige Räume gestalten kann. Ja? Eben von fantastischen Welten bis zu Alltagsszenen. Das aber, wenn man sich ein bisschen durch die Spiele durchguckt, doch oft der Eindruck einstellt, dass wir statt mit nie gesehenen Räumlichkeiten doch eher mit Versatzstücken aus Sci-Fi und Fantasy-Filmen konfrontiert sind. Woran liegt das?
Also erstens würde ich widersprechen. Das liegt einzig und allein an der Computergrafik und da es auch 3D-animierte Filme gibt, können auch die jedwede vorstellbaren Räume generieren und darstellen. Insofern ist das nicht auf die Videospiele beschränkt. Warum wir uns aber an das halten, was wir kennen, liegt einfach daran, weil wir das gut verstehen, weil da sind wir wieder beim archetypischen Raum. Das macht ganz viel. Ich muss nicht erklären, der Nutzer, der Leser, der Zuschauer, der Spieler, der versteht sofort, wenn ich ein Gefängnis visuell abbilde, was er da zu erwarten hat. Ob er das da kriegt oder nicht, ist eine andere Sache, aber da sind diese kulturellen Assoziationen vorhanden. Wenn ich vier rote Dreiecke aneinander reihe und dann grünes Viereck in die Mitte stelle, dann sagt mir das nichts. Alles, was das bedeutet innerhalb der Spielewelt oder innerhalb der fiktiven Welt, der Story, der Welt der Geschichte, muss ich erklären. Das ist eine Menge Arbeit, die man als Geschichtenerzähler dann hat, die man nicht aufwenden muss. Zusätzlich wird es auch schwieriger zugänglich. Ja, ich sehe das Bild und ich verstehe es nicht. Ja, also schreckt das ab. Und insofern sind es, glaube ich, oft einfach nur finanzielle Gesichtspunkte. Ja, man möchte was nehmen, was anspricht, was man verstehen kann. Ist aber so, dass es da durchaus eine Spieleszene gibt, die sich viel mit abstrakten und komplexen Räumen beschäftigen. Das hat tatsächlich in den letzten Jahren zugenommen, dass der Raum auch eher, würde ich mal sagen, zerlegt wird in seine Bestandteile. Also es gibt Spiele, wo die Perspektive eine Rolle spielt oder wo man einfach ein Licht bewegen muss, das andere Schatten wirft, die dann mit dem man wiederum interagiert, was natürlich auch wieder mit dem Raum spielt. Das sind aber alles eher kleinere Spiele, eher Nischenspiele, eher Indie-Games, aber die sind durchaus vorhanden. Die sind aber eben nicht so massentauglich wie Fantasy und Science-Fiction. Das ist einfach, was man kennt.
Wenn man sich Spiele wie Bioshock oder Silent Hill 2 anschaut oder hier irgendwie auf dem Minigame-Festival, letzten Endes auch die Esther sind ja Spiele, die, wo der Raum tatsächlich zum Protagonisten wird, wo die Welt eigentlich der Narrationsträger wird. Ist das, also wie funktioniert das? Quasi auf einer Entwicklungsebene, wenn man so will. Und ist das was eine stärkere Tendenz bekommt?
Also ich glaube, die stärkere Tendenz sieht man tatsächlich schon. Gerade mit jüngeren Beispielen, Bioshock hat das sehr gut vorgemacht. Da hat der Platz hat einen Namen. Ja? Das macht den schon zum Charakter. Das ist ja auch das, wo ich mit meiner Theorie der räumlichen Archetypen hin möchte. Ja? Die sind gleichwertig wie Charaktere. Ich glaube, es hat einen großen Wert daran, dass es vergleichsweise günstig zu haben ist in der Entwicklung. Ob ich den Raum geplant habe und bewusst mache, oder ob ich ihn eher weniger geplant und unbewusst mache. Ich muss ihn trotzdem machen. Ja, dieser Raum muss geschaffen werden. Ja, und da diese Vorarbeit, diese gedankliche zu leisten, diese konzeptionelle, ist vergleichsweise günstig, verglichen mit dem hohen Aufwand, den beim modernen, hochpreisigen Spielen, der vorhanden ist, ist es völlig tragbar. Ansonsten ist es eine Frage des Set-Designs einfach, also wie man das macht. Das sind Regeln, die der Film schon lange kennt, die wir auch in den letzten Jahren immer mehr übernehmen. Wie kann die Umgebung einfach Dinge ausdrücken? Ja, Geschichten über die Bewohner, über die Vergangenheit des Platzes wiedergeben. Kann den Charakter der Bewohner ausdrücken? Oder ja, wenn man uns vorstellen, von einem Mafia-Boss die Villa, ob die jetzt alt und barock ist oder sehr modern, das macht sagt was über den Charakter aus. Und das ist natürlich was man dem Spieler ganz schnell vermitteln kann, ohne ihn mit Text zu langweilen oder mit irgendwelchen aufwendig produzierten Zwischensequenzen irgendwie bei der Stange zu halten. Das sind sehr unterbewusst aufgenommene Informationen, die aber die Welt reicher machen und auch kohärenter. Und das ist natürlich wertvoll, wenn man sich das zeitlich leisten kann und will, was nicht jedes Spiel muss und kann.
Sind das, ich meine, Sie sprechen schon davon, dass da natürlich Strategien, die beispielsweise in anderen Medien, im Film entwickelt wurden, erlernt werden. Sind das jetzt gerade die räumliche Erfahrung und die räumliche Involvierung des Spielers, sind das letzten Endes Möglichkeiten, die dann auch zunehmend eigenständig fürs Computerspiel werden und es auch als eigenständiges von anderen Medien unterscheiden?
Auf jeden Fall. Also wenn ich sage, Hollywood macht das mit dem Set-Design, dann heißt es, dass wir das auch so ein bisschen gemacht haben, aber mittlerweile dabei sind, den eigenen Weg zu finden. Was zum Beispiel Hollywood nicht machen muss, was wir aber ganz, ganz stark machen müssen, wir müssen den Spieler leiten. Wir müssen seinen Blick leiten, weil wir den nicht in Kontrolle haben. Wir nehmen die Kamera nicht weg. Wir müssen ihm helfen, dass er den richtigen Weg findet, wenn es komplexe Räume sind. Wir müssen ihm navigieren helfen, wenn er vor- und zurücklaufen kann, dass er sich zurechtfindet. Das sind alles Dinge, die das Hollywood-Kino nicht in dem Maße hat. Die müssen auch den Überblick schaffen, die müssen auch diesen fiktiven Raum vermitteln. Aber diese Navigations-, diese Sichtprobleme haben die nicht. Und das haben natürlich eigene Lösungen gefunden, finden müssen. Finden wir auch noch weitere. Aber das ist natürlich was. Ein Beispiel dafür ist aus Half-Life 2, da gibt es eine Stelle, wo so ein Schwarm Vögel losfliegt. Ja, und das Auge folgt natürlich dem Schwarm Vögel. Und der Blick wahrscheinlich auch mit der Maus. Und dann sehe ich was, was ich vielleicht sonst nicht sehen würde. Ja. Viele moderne Spiele machen es mit Linien. Ja, so ein heller Punkt, der auf den hingezeigt wird, da will ich automatisch hinlaufen. Ich möchte nicht im Dunkeln bleiben, ich gehe aufs Helle. Das sind aber auch wiederum Techniken, die tatsächlich aus einem anderen Medium kommen, gerade das mit dem Licht. Das machen nämlich auch Walt Disney in ihren Vergnügungspark sehr gerne. Wenn ich mit meinem Ride durch bin und aussteige aus der Achterbahn, dann bin ich im Dunkeln. Und davon ist es helle. Und da laufe ich automatisch hin, weil niemand möchte im Dunkeln bleiben. Und so gehen die Besucher schneller wieder weiter. Verweilen nicht an einem Ort, an dem man nicht will, dass sie verweilen. Da machen die unglaublich viel clevere Sachen, wo wir uns was abgucken können, weil wir da sehr ähnlich sind, weil wir den Besucher nicht im Griff haben. Und da ist viel Verwandtes dabei.
Abschließende Frage. Bei der Gestaltung von Räumen und dem Erleben des Spielers im Raum spielt da eben das, was das eben angesprochene Half-Life 2 ja vielleicht sogar als erstes in dem Bereich vorgemacht hat, die Verlagerung der Handlung in das Spielgeschehen eine immer größere Rolle. Also dass ich eben diesen Kontrast zwischen Cutscene einerseits und In-Game zunehmend aufhebe. Ist das eine Erzählstrategie, die da eine immer größere Rolle spielt?
Das ist, glaube ich, eine Frage des Stilmittels. Die Cutscene oder die Zwischensequenz ist einfach ein Tool im Werkzeugkasten eines Spielentwicklers, die bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ich habe Kontrolle über die Kamera, ich habe Kontrolle über das Timing, was auch ein großer Faktor ist. Dafür habe ich Nachteile. Es gibt diese ludonarrative Dissonanz, schönes Wort, wenn ich im Spiel Dinge machen kann, und mein Charakter in der Cutscene in der Zwischensequenz ganz andere Dinge tut, die überhaupt nicht miteinander harmonieren, was für mich das Spielgefüge so ein bisschen bricht. Ja. Solche Sachen. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube nicht, dass die für immer aus dem Repertoire der Spieleentwickler verschwinden muss oder soll. Kann aber gut sein, dass sie zurücktritt. Es ist halt sehr viel einfacher, eine Zwischensequenz zu machen, als eine interaktive Sequenz zu machen, in der der Spieler auch noch agieren kann. Das kostet einfach mehr Zeit. Insofern glaube ich nicht, dass man die Frage beantworten kann. Also ich kann sie nicht beantworten.
Ich danke für das Gespräch.
Immer gerne.